Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro.
Da sind wir.
Pro und Konter.
Voller Tatendrang, auch wenn man es im Herrn Kessler nicht angehört.
Ja gut, ich bin noch geschädigt von den Ostern, muss ich sagen.
Was ist passiert?
Wir haben am Ostermäntig keinen Podcast gemacht. Und die lange Pause tut mir aber nicht gut.
Weißt du nicht, wie es geht?
Zuerst wieder sammeln.
Also gut, aber ja, jetzt, wir nehmen am Montag Mittag auf, es ist Punkt 12 jetzt. Ab 12 ist unser Studio gebucht, jetzt haben wir wirklich Punkt angefangen. Also hättest du eigentlich einen halben Tag schon Zeit gehabt, um dich ein bisschen einstimmen. Also das Ritual hast du irgendwie, müsstest du vielleicht mal entwickeln. Da habe ich gerade kürzlich darüber gelesen, wie wichtig so Ritual sind, um dann auf einen Punkt Leistung zu bringen. So Atemübungen oder so etwas.
Aha.
Ja. Bukayo Saka hat darüber geredet, wie er vor seinen Penaltys jetzt einmal gewisse Sachen macht.
Ja, das muss ich nicht
wissen. Bevor er sie
reinschießt. Ich bin kein Freund von Arsenal.
Darum, ja, du bist dort ein Kleingeist.
Habe ich gehofft, dass er verschießt.
Eben, ein Kleingeist.
Nein, ich bin grosszügig bis zum geht nicht, ich bin einfach kein Arsenal-Fan. Da kommt mir die Galle hoch, wenn ich Arsenal höre.
Ah, zu Unrecht. Aber
von mir
da aus, dazu vielleicht so. Später mehr. Nein, nicht vielleicht, weil ich die Liste gesehen habe, über was wir alles reden. Also du wirst morgen zu Abend, morgen zu Dienstag ein gröberes Problem haben, stell ich fest. Nein. Aber auch zu dem später mehr.
Ich kann dir versprechen, das werde ich nicht.
Also gut. Über was wollen wir denn reden eigentlich?
Ja, die schönen Sachen, zum Beispiel in der Super League bei uns in der Schweiz gibt es schöne Sachen, zum Beispiel der FC Winterthur, da können wir drüber reden.
Du dann, bist ein Fußball-Hipster.
Ach, da gibt es überhaupt nicht. Und das werde ich auch später noch im Detail erläutern, warum ich eben gar kein Fußball-Hipster bin.
Okay.
Dann haben wir einen Fußballer im Hockeystadion gesehen und wir haben es dann gehört, dass er dort war. Finde ich auch spannend. Über Bayern haben wir schon kurz geredet. Über die reden wir dann noch im Detail. Und dann wird noch ein bisschen Golf gespielt diese Woche.
Mein Lieblingsthema. Mm. Man darf zugeben, ich habe vorhin gesagt, du, was muss ich fragen? Ich bin wirklich nicht auf dem Stand, aber für das bist ja du da und du erklärst denn das. Aber komm, dann fangen wir doch einfach an. Jetzt ist anmoderiert.
Ja,
also, ich schon fast sagen, wie beim SRF.
Gehen wir voll rein.
Wo die Leute dann, gestern bin ich verschrocken, habe ich die Super League Highlights geschaut und dann in die Spur, ich schaue sie mir im Nachhinein, muss ich zugeben, dann spule ich zwischen den Modis. Und dann habe ich gemeint, sie haben einen Match weggelassen, ist aber nur der Teaser auf nachher den Beitrag zu der Frau Pilgrim, die in Rom shootet. Ja, haben mich sehr durcheinander gebracht. Von meinen Gebührengeldern haben wir mir Yverdon GC weggenommen. Was natürlich ein Eklat gewesen wäre, weil da einiges gelaufen ist. Aber du willst ja über die schönen Seiten des Fußballlebens reden und hast jetzt den FC Winterthur ins Spiel gebracht. Vanille-Seite, schreibst du da? Vinti,
ja,
auf der Vanille-Seite.
Auf der Vanille-Seite steht auf dem Strich.
Notiz, was ist denn auf dieser Seite? Morast.
Was hast du nicht gern?
Ja, Vanille eben nicht so gern.
Dann versteht man es nicht, ja. Aber Vanille ist ja für die meisten Leute etwas wirklich sehr schmackhaft, leckeres. Das ist Vanilleglasse von Mövenpick zum Beispiel, und ich da will eine Schleichwerbung zu betreiben, aber die ist tatsächlich sehr gut. Vanilla Dream heisst es ja auch, nicht umsonst. Die Vanille-Seite, selbst wenn man Vanille nicht gerne hat, weiss man, was man meint. Mhm. Auf der Vanille-Seite vom Strich in der Super League, dass Winterthur dort ist, hat man nicht unbedingt erwartet.
Hat man nicht müssen erwarten.
Der FC Basel schafft es nicht mehr über den Strich, das wissen wir mittlerweile auch, haben wir mal noch darüber diskutiert an dieser Stelle. Und sind, glaube ich, beide der Meinung gewesen, ja, die schaffen es noch. Es hat auch irgendwie nicht schlecht ausgesehen.
Ich glaube.
Eine Zeit lang.
Ich mag es jetzt aber Nico nachhören. Vielleicht hat das jemand gehört und kann uns das sagen, weil sie uns besser zulassen als wir selber. Ich glaube, ich habe gesagt, sie schaffen es nicht. Weil es schwierig ist. Es ist gut, dass also die dummen Teile von meinen Sätzen wiederholst. Das ist mega gut für mein Selbstvertrauen.
Es ist schwierig.
Es ist einfach schwierig, darum schaffen sie es eben nicht.
Ja, gut,
oder?
Das
es ist eine Analyse,
Sinn.
Wo so, für das kommen die Leute zu uns.
Im Nein, Nachhinein.
Das grosse Unterschied, das grosse Punkt, grosse Punktedifferenz und vor allem zu viele Teams dazwischen. Meine, habe ich gesagt. Und du findest dann immer irgendwie noch einen, wo ja, es hätte zu viel müssen stolpern. Und eben, zum Beispiel Winterthur, im Herbst ja noch unter dem Strich gewesen. Und jetzt oberem Strich. Und wahrscheinlich wahrscheinlich Teil von der Championship Round, die demnächst gespielt werden. Das heisst, es sind noch zwei Runden am Wochenende. Ist klar geworden, dass erstens Zürichs praktisch geschafft hat. Die haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Luzern auf Platz 7 und Vinti mit 46 Punkten 3 Punkte Vorsprung. Sieht auch sehr gut aus. Was begeistert dich denn so fest an dem FC Winterthur? Erklär doch mal.
Gut, da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist mir auch gestattet in diesem Format. Ab und zu ein bisschen ausholen. Nein, ich bin letztes Jahr einmal noch mit dem Sportfreund Wegmann, der jetzt leider nicht mehr bei uns arbeitet, aber auch ein geschätzter Kollege war, wie man so schön sagt.
Immer noch ein geschätzter Kollege.
Bin ich auf Winterthur-Match geschaut, gegen Servette damals. Und dann ist Bruno Berner dort in der Seitenlinie gestanden. Und das ist so ein bisschen im Stil von Arteta von Arsenal, den ich aus den gleichen Gründen nicht sehr schätze. So ein bisschen wie nervös rumgetigert, hat mich so ein bisschen an einen Feldweibel erinnert. Und dann habe ich den Wegmann gefragt, tut der denen gut? Und dann hat er gesagt, nein, schau mal hinten rauf. Und dann habe ich hinten raufgeschaut auf der Tribüne zu Winterthur und habe dann aber zwar einen Haufen Leute gesehen, aber nicht jetzt einen, den ich gesagt habe, ja gut, ja, was macht der da? Es war Patrick Rahmen gewesen. Da ist dort zuschauen und der Wegmann hat dann natürlich erkannt und gesagt, der ist dann bald Trainer da wahrscheinlich. Weil der da geht zu GC, hat man dort schon gewusst, glaube ich, bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber der Wegmann hat es bestimmt schon gewusst. Und dann hat er gefragt, und? Er hat gesagt, ja, der war beim FC Basel gut gewesen. Und das erzähle ich jetzt hier, als ob es meine eigene Idee gewesen wäre. Beim FC Basel schon einen recht guten Job gemacht, aber irgendwo durch hat man den nicht ganz ernst genommen wahrscheinlich. Das Gefühl gehabt, ja, der Rahmen, ja, ist eigentlich wahrscheinlich noch ein guter Trainer, aber der passt, ist zu wenig, bietet zu wenig für uns beim FC Basel. Und jetzt beim FC Winterthur ist es tatsächlich so, und das hat man mir glaubhaft versichert, und zwar von Seiten von Winterthur-Experten. Und das leuchtet ein, also dass der wirklich die Fähigkeit hat, um in einer kurzen Zeit seine Ideen von einem Spiel kann überbringen und dass die Mannschaft das nachher auch ausführt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Hexerei ist es nicht. Es ist einfach gute Arbeit. Und die fruchtet.
Also, ich meine, der Patrick Rahmen ist eine spannende Figur. Du hast gesagt, in Basel Trainer gewesen und im Nachhinein, und das gibt ja der David Degen mittlerweile öffentlich zu, ein Fehler gewesen, dass er ihn entlassen hat damals. Punkteschnitt, glaube ich, von ziemlich genau 2 Punkten, 2, irgendwas. Weiß nicht, müsst ihr raussuchen. Ist auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, über mehr als 2, da steht es, 2,11 Punkte im Schnitt. Also,
zur mit dem Schnitt hat man es geschafft, zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber diskutiert haben, das Feld von hinten noch aufzurollen, oder? Müssen wir,
absolut. Genau. Wir
schon anmerken.
Also jetzt, in dieser Saison, wo ich gesagt habe, es ist schwer, aber sie haben den Rahmen nicht gehabt. Sonst wäre es natürlich einfach gewesen. Fabio Celestini im Vergleich, der steht bei weniger als 1,5 Punkten im Schnitt, oder rund 1,5 Punkte, das habe ich jetzt nach dem letzten Spiel nicht nachgeschaut. Aber ist drunter gerutscht auf AFV unter der Woche und jetzt am Wochenende hat man tatsächlich wieder mal gewonnen, um es mit dem Kuno Launer zu sagen. Und ja, wahrscheinlich ist er jetzt knapp drüber, aber auf jeden Fall deutlich schwächer, eigentlich alle, die nach dem Rahmen gekommen sind, haben weniger gezeigt mit der Mannschaft vom FC Basel. Alex Frey, Timo Schulz, Heiko Vogel, sie haben doch ein paar Namen dazwischen. Und jetzt, ich glaube, im Rahmen sein Problem ist, er hat keine grosse Spielerkarriere in dem Sinn gemacht. Er hat zwar für IB und Basel gespielt, aber nach einer Station bei irgendwie Delemont, Solothurn, was ich natürlich weiss, Concordia, also so in der Nordwestschweiz eigentlich recht rumgekommen. Vom Fußballerischen her als Aktive keine grosse Spielerkarriere, auch wenn er besser shootet als du und ich je zusammen, logischerweise.
Wie die habe ich schon gesehen.
Ja, Einsatz. Eben, ja. Darum kannst du das wahrscheinlich bestätigen.
Ja gut, also das Einzige, was mir aufgefallen ist, was nicht passt hat, ist, dass du mit einer nicht intakten Ausrüstung auftaucht bist.
Jetzt kommt das wieder.
Wo dann bald einmal die Sohle weggeflogen ist.
Das ist ein bisschen unangenehm gewesen. Aber dazu muss man wissen, die zweite Halbzeit habe ich dann mit einem gelehnten Schuh gespielt und das Gefühl, ich bin fast ein bisschen besser gewesen als vorher.
Ja, sicher besser als...
Also ohne.
Nur mit einer Sohle, ja.
Naja, nein.
Aber der Einsatz hat imponiert dort.
Gut, immerhin etwas. Oh. Immerhin etwas. Nein, dann hat er seine Karriere auch lanciert, also zuerst im Nachwuchs und dann als Co-Trainer, das war in Hamburg mit Thorsten Fink. dann in Luzern, glaube ich, in Bio-Trainer, aber zu der Zeit, wo das Bio drunter und drüber gegangen ist, wir erinnern uns mit Schrecken an Carlo Häfeli, den Zürcher Anwalt, der dort einmal alles aufgemischt hat, von dem hat sich der Club bis heute irgendwie nicht erholt. Ist er zu Aarau gewesen, und dann ist er zu Basel als Co. wieder reingerutscht. Also es ist wie so eine, seine Trainerlaufbahn ist, man hat das Gefühl, so relativ spät ist er wirklich auf dem grossen Radar angekommen. Lustigerweise hat ihn der Marco Streller, glaube ich, mehrfach holen. Und am Schluss ist er dann tatsächlich zu Basel gelandet, nach kurzem Ausflug zu der U21 von der Nazi gemacht, jetzt in Vinti. Und die Frage ist natürlich jetzt, erstens, wo führt der Rahmen der FC Winterthur her? Und die andere Frage ist, wo führt das mit dem Rahmen noch her? Also bei IB scheint er in irgendeiner Form ein Thema zu sein, haben wir am Wochenende geschrieben.
Ja, wenn die nicht gleich Fehler machen.
Wäre eine spannende Lösung.
Ich würde es Winterthur nicht gönnen. Wenn sie den Rahmen schon verlieren. Schon nach einer Saison.
Das wäre der dritte Trainer, der nach kurzer Zeit wieder geht, nach dem Alex Frey, der aufgestiegen ist, mit zum FCB gegangen ist, nach dem Bruno Werner, der zu GC ist. Und dann, das wäre jetzt der nächste.
Ja, wobei, es ist natürlich schon Winterthur, wenn es sich so entwickelt, dann vergisst man dann schnell, dass der Trainer wahrscheinlich schon etwas damit zu tun hat. Also Winterthur als Sprungbrett, okay. Aber wenn natürlich Winterthur dann regelmäßig in dieser Championship-Round auftaucht, ist ja dann Winterthur auch nicht mehr so der Aussenseiter. Also ist schon wieder etwas anderes. Und dann wird es auch dementsprechend schwieriger, um als Trainer wieder etwas aufzubauen. Na, das wird dann vielleicht ein bisschen eine abschreckende Wirkung haben, weil man mindestens einmal vor einer Saison dann auch in ziemlich grosse Fußstapfen tritt. Also so etwas nochmal zu machen, da braucht es wahrscheinlich dann schon mehr. Ja, wenn man ein paar Jahre kann, dort oben dabei bleiben, dann wird aber das ganze Geschäftsmodell wahrscheinlich in Frage gestellt. Und es ist ja, ich bin ja gegen die Verkultisierung überall im Fußball, aber tatsächlich die Schützenwiese, die hat schon etwas Ursprüngliches, auch nicht zu gross dimensioniert. Die Fans, die dort in dieser Bar nebendran dort sich noch vergnügen, könnten alles ein bisschen Charme, muss ich sagen. Darum wäre schade, wenn das irgendwann einmal würde, ich sage jetzt einmal, in Sphäre wechseln, wo man dann das eben nicht mehr machen könnte. Darum, ja. Zu weit sollte man gar nicht kommen. Es ist natürlich verlockend, wenn man in dieser Championship dabei sein kann. Aber
Europacup, Winternational.
Ja, aber man hat zum Beispiel von Union Berlin gesehen, wie schnell es dann gehen kann, wenn man die Pfade verlässt, die einem gut getan haben, wo man sich wohl gefühlt hat. Und dann hat man plötzlich angefangen, Spieler zu holen, die gar nicht so einem passen. Und man hat es gesehen. Union Berlin, der Absturz schon gemacht.
Gut, jetzt hat man sich stabilisiert.
Ja, stabilisiert schon, aber es ist ja, hat ja nicht mehr den gleichen Charme, wie es vorher gehabt mit dem Urs Fischer.
Ja, für uns Schweizer natürlich nicht. Dafür hat man jetzt einen Trainer, der synchron dolmetschen kann. Hast du das gesehen am Wochenende? Ja. Nenad Bjelica, der im Xabi Alonso Spanisch
übersetzt. Mindestens so, dass man es verstanden hat.
Offensichtlich nachher, ja. Gut genug, ja, absolut. Ja. Nein, also in Winterthur, also ich glaube, der Punkt ist natürlich kein schlechter, muss ich leider zugeben an dieser Stelle. Also die Gefahr, dass man, zu erfolgreich, im Moment ist man Fünfter, oder? Also man kann dann entspannt Sechster werden, wenn man in dieser Championship Group ist. Und dann muss man auch nicht europäisch spielen nächste Saison. Aber eine Mannschaft, die ein Basil Stillhardt zu den grossen Transfers gezahlt hat, das ist so ein kleiner, jetzt ganz böse. Eine kleine Desperado-Truppe, oder, die man in Winterthur zusammengestellt hat. Also ganz viele Spieler, die irgendwo nicht funktioniert haben, die eine zweite Chance brauchen, die irgendwie noch einen Anlauf nehmen oder am Ende für ihre Karriere sind. Also Luca Zuffi zum Beispiel, der heimgekommen ist noch einmal. Der grossartige Randy Schneider, einfach schon nur wegen dem Namen, ist es wert, dass man ihn erwähnt an dieser Stelle. Und tatsächlich am Wochenende sehr guten Match gemacht, wo irgendwie Aarau, was ist es gewesen, nach einem St. Gallen, dort hat es nicht funktioniert, jetzt ist er in Winterthur gelandet, also man hat sehr viele so zweite Chancen den Leuten gegeben, das funktioniert im Moment, und ich glaube, das hängt dann eben schon mit dem Trainer zusammen, Das denke ich schon, oder? Also die erste Saison nach dem Aufstieg. Und ich finde, da tut mir Bruno Berner im Nachhinein manchmal ein bisschen Unrecht, dass man dort einfach, dass es ums Überleben gegangen ist, in einer damals noch 10er-Liga wohlgemerkt, wo es einfacher war, abzusteigen. Das ist irgendwie logisch. Dann hat man im Sommer eben so ein bisschen versucht aufzufüllen und hat das clever gemacht, auch, das muss man sagen. Aber aus dem Haufen, überspitzt gesagt, nachher eine Mannschaft zu machen, die funktioniert, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Da musst du als Trainer etwas drauf haben. Die Frage ist erstens, was passiert im Sommer? Also, das ist dann der Klassiker, gewisse Spieler wären für andere Clubs interessant, andere muss man sich dann überlegen, kann man sich verbessern, eben, kann man mehr Qualität dazu holen, was macht das aber nachher mit dem Mannschaftsgefüge? Muss man sich als Trainer vielleicht fragen, wann ist der richtige Moment, um zu sagen, das war gut, aber ich mache jetzt etwas anderes. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach.
Sicher nicht einfach, aber für die Spieler einfach, wenn du so einen Trainer hast, der dir Struktur gibt, wo sich die Spieler nachher wie im Netz bewegen können, wo eine Sicherheit gibt. Das heisst, die individuellen Fähigkeiten können sie weiterhin ausspielen, aber sie haben die Sicherheit, dass, wenn man zum Beispiel nicht im Ballbesitz ist, eine gute Organisation, die allen hilft, also wo gar nicht mehr auf die individuelle Qualität angewiesen bist, dann bis zu einem gewissen Punkt, weil das System die irgendwo hintreibt. Und von dort aus kannst du nachher weitergehen. Ich glaube, das ist das, was Patrick Rahmer macht. Er gibt denen Strukturen, wo sie sich darin wohlfühlen. Und wenn sie einen Namen wie einen Gant dabei verleidet, also nur wegen dem Namen finde ich immer so lustig, Gant dabei. aber sie haben ja auch noch, Adrian Türkes, glaube ich. Oder heißt er nicht Adrian?
Aldin heißt er.
Aldin Türkes zum Beispiel. Es sind schon Spieler rum, eben, ich weiss nicht, treibt durch das System, wo plötzlich auch andere erkennen, wie viel Qualität das da eigentlich rum ist. Ich glaube, du kannst, ob das jetzt Fußballspieler ist oder Hockeyspieler, wenn du den einfach hängen lässt, ohne das Netz vom System, kann der furchtbar schlecht aussehen. Das sieht man immer wieder an eigentlich allen Beispielen. Darum sind die Trainer eben gleich wichtig. Also, wenn du einen hast, der auch nur ein Spielercoach ist, der einfach, ich sage jetzt mal, ein gutes Klima verwaltet, guten Recht, dann wirst du aber irgendwann scheitern, weil ein System brauchst du heutzutage, glaube ich, im Mannschaftssport, überall im Profibetrieb. Ohne geht es nicht. Also, logischerweise interessiert sich IB von Patrick Rahmer, weil sie genau sehen, was der mit einer Mannschaft anstellt, die vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie IB. Aber vielleicht der Vorteil auf der Trainerposition, weil dort eben einer ist, der vor allem an das System denkt.
Was aber lustig ist, finde ich, vielleicht als letzter Punkt von meiner Seite, dort hat eigentlich das Ross am Schwanz aufgezäumt. Also, wo die Saison angefangen hat, hat Winterthur ja versucht, eigentlich ein Goal mehr zu schiessen als der Gegner. Das ist nicht so, wie du normalerweise als Aussenseiter versuchst zu funktionieren, wenn du sagst Struktur. Oder? Also, man hat sich dann gefragt, gelingt dem Rahmen dann auch in der defensiven Struktur anzubekommen, wo man eben gar nicht so viel Goal bekommt. Und siehe da, je länger die zusammenarbeiten, desto besser funktioniert das. Also klar, hat man dann irgendwie auch mal ein 3-3 gegen Servette drin oder so. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Das macht ja wenigstens Spass. Und jetzt hat man das letzte Mal im Januar verloren. Ende Januar gegen Basel. Dann auch noch zu allem. Also Elend. Einfach weil Basel ja jetzt auch nicht gerade die Saison von seinem Leben, kann ich sagen. Die Saison von den letzten Jahren spielt. Zuletzt hat man gegen Lugano unentschieden gespielt. Meisterkandidat, sagen gewisse. Also nicht über Winterthur, sondern über Lugano. Also dort, ja, das scheint erstaunlich gut zu heben auch. Also die Konstanz, die drin ist, das finde ich eigentlich das Erstaunliche, dass man Ausreißer hat nach oben. Das ist ja vielleicht als Aussenseiter sogar einfacher, weil man eigentlich immer befreit kann aufspielen.
Und ja, und unter widrigen Umständen. Genau. Unter widrigen Umständen gegen ein Lugano, muss ich mal lachen, wenn man so sagt, gegen ein Lugano oder gegen einen, sagen sie mal auch.
Ein Lugano?
Nein, gegen einen gewissen Spieler.
Aha, ja.
Einen, der und der gegen einen, sagen sie, gut, das ist ein anderes Thema. Aber zweimal im Rückstand
gegen einen Gant dabei.
Penalti hat es nicht gegeben. Also man hätte sich dort auch können irgendwann zurückziehen und sagen, ja gut, Lugano war einfach böse. Sie haben das 2-2 noch geschafft, glaube ich, dort stimmt. Auch die Moral, was natürlich dreht durch die guten Leistungen auch nicht mehr so ein Wunder ist. Der Ansatz war vielleicht, ja, man muss mal ein Goal schiessen können, das brauchst du die nachher, wenn du diese Spieler hast, die in ein System zu zwängen oder dazu zu verleiten, sich dort wohlzufühlen, ist wahrscheinlich einfacher, als wenn du keinen Spieler hast, der kein Goal schiessen und dann irgendwelche musst dazu überreden. Bist doch du jetzt ein Knipser. Ich glaube, das bringst du nicht her. Mit System oder ohne. Und immer auf 0-0 spielen. Langweilt erstens die Leute und ist zweitens sauschwierig.
Das ist sehr schwierig. Also der Bruno Berner versucht das bei GC seit Monaten. Und es klingt ihm nicht so oft. Nein, ist böse. Aber ist eher der Trainer, der für defensive Stabilität steht. Und grössere Probleme hat. Massiv grössere. Als Winterthur. Mal schauen, was dort rauskommt. Aber... Ja, ich bin gespannt, was jetzt um den Club herum passiert. Du hast es angesprochen. So ein bisschen das Kultding. Das ist ja gut und recht, aber.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es wird schnell übertrieben.
Und, ja, nein, du ziehst ja dann auch zum Teil Leute an, die. Ja, warum kommen denn die? Oder? Also, Vinti ist ja sympathisch anders. Also, sogar in der Challenge League, der sympathisch Underdog gewesen und hat. Einen guten Job gemacht und man hat gefunden, okay, wir gönnen das, denen aufzusteigen. Und das ist ja immer noch so. Also, man gönnt denen eigentlich recht viel, glaube ich. Weiss nicht, Rivalität mit St. Gallen, ja, die gibt es schon, oder? Aber ich glaube, die haben eher Probleme mit Luzern, behaupte ich jetzt einfach mal. Und Richtung Zürich, klar, wird man besser sein als die anderen im Kanton. Aber ja, ich glaube, wer in der Schweiz Fußball schaut, hat irgendwo so ein Softspot für Vinti. Die Frage ist, wie lange hebt sich das? Weil irgendwann nützt sich sowas ab. Ich glaube, gerade in der Schweiz. Also du hast in Deutschland irgendwie einen SC Freiburg, der das wie nicht verliert. Aber das ist wahnsinnig schwierig.
Schwierig und hat natürlich auch einen engen Zusammenhang mit dem, wo Übungsleiter ist. Gerade. Ich glaube, der Streich, mit dem kannst du so etwas gut verkaufen, weil der genau aus dieser Ecke kommt. Ob die wieder so einen Trainer finden, weisst du nicht. Bei Winterthur hast du jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Trainer kommen alle aus der gleichen Ecke. Wahrscheinlich auch ein Glücksgriff gewesen, dass der Rahmen verfügbar war, weil sich ja schon einige geirrt haben vorher vielleicht oder getäuscht haben in ihm. Wird dann wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja, ob dann Winterthur die Nerven behalten, ich glaube, die Frage ist, hat man die Möglichkeit oder lässt man sich dazu verführen, vielleicht mal zu viel Geld auszugeben, wenn das kannst du verhindern oder ausschliessen, dann bist du eigentlich schon auf der sicheren Seite, oder? Dann muss man halt irgendeinen wieder mal ziehen lassen, statt dass man ihm viel mehr Geld zahlt, um ihn zu heben, weil man die Ursache für das, sage jetzt mal, kleine Wunder nicht nur in der Qualität der Spieler sieht, sondern eben auch in der Qualität des Übungsleiters, der das Beste aus den Spielern rausholt. Ja, und wenn dann der weg ist, dann darfst du zwar stolz sein, dass du eine gute Saison gehabt hast und das richtige Näschen für den richtigen Trainer, aber nützt dir dann das auch nichts mehr.
Kann es sein, dass du in den letzten Wochen vermehrt den Kicker gelesen hast?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein.
Nein, nur die vermehrte Verwendung vom Wort Übungsleiter als Trainer.
Ja, das ist mir jetzt auch gerade
aufgefallen. Ich glaube, der Kicker ist das Medium, das das wirklich recht konsequent als Synonym nutzt. Ich finde, es hat einen Charme, ist aber natürlich völlig... Eigentlich
Gaga.
Blödsinnig, oder? Also, der Übungsleiter, das ist so wie, du brauchst einen, der halt schaut, dass sie sich ein bisschen bewegen. Und das ist nicht im ganzen Trainerjob. Aber ja, hätte ich können sein. Das ist mir beim Kicker kürzlich wieder mal ins Auge gesprungen. Der
vermehrte Lektor. Das ehrt mich natürlich als nicht Fußballexperte, dass ich da mit dem Kicker in Verbindung gebracht werde. Der Verdacht geäussert wird, ich würde fleissig den Kicker lesen.
Aber du hast Hockey geschaut kürzlich.
Unbedingt.
Bisschen. Ja, in der letzten Zeit rein zufällig neben mir reingeschaut. Und dann ist etwas passiert. Du hast, glaube ich, keine Kritik, oder?
Ist eine Anregung.
Als Anregung, kam, doch nicht als Kritik.
Es ist ein Degen auftaucht im Hockeystadion, und zwar in Zürich Altstädte, wo dann die Leute ziemlich schnell, wo er auf dem Jumbotron erschienen ist, ihr Missgefallen mitteilt, dann sagen wir es so, das Bu-Pfeif-Konzert, das man dann schnell wieder ausblendet hat. Wir haben sogar einen Leserbrief gekriegt wegen dem. Ob das nicht möglich ist, dass man den für Degen können verhindern in den Hockeystadien. Es gäbe ja ID-Kontrollen und so weiter. Es müsste doch machbar sein, dass der nicht in ein Hockeystadien darf, worauf ich dann zurückgeschrieben habe. Nein, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Solange er sich anständig aufführt in dem Stadion, kann man es nicht verhindern. Er ist dann dort irgendwo natürlich in einer Luxusloge auftaucht. Wahrscheinlich eingeladen worden. Ja. Welcher Degen, dass es war, kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ob es beide gewesen sind sogar, das weiss ich nicht. Oder nur einer, so genau habe ich dann nicht, sind dann noch andere Leute rumgestanden, aber habe dann lachen. Und eben, wo dann die Leserbriefe noch gekommen sind, habe ich schon gemerkt, dass auch wirklich positiv konnotiert sind die Herren nicht. Mhm. Selbst im Hockey hat man sie auf der Latte. Was jetzt irgendwie auch ein Reflex sein könnte, dass man bei den Hockeyanern grundsätzlich das Gefühl hat, dass man sich einmal ja, so ein bisschen abfällig über die Fußballer äußert. Warum, weiß ich gar nicht. Aber, oder ob das wirklich etwas Persönliches ist, weiß ich nicht, ob der Verbindung hat zum ZSC oder ich glaube, der eine wohnt auch in Zürich-Hönk. Und dann ist es näher auf Altstädte. Ich glaube, es ist sogar der Basel-Präsident. Und, weiß ich nicht, wir wissen es nicht eben. Was machen wir jetzt da draus?
Das frage ich mich auch. Also, ich meine, dass ein Basler in Zürich polarisiert, das muss ja eigentlich den Basler gut tun. Weil meine Erfahrung, das haben wir an dieser Stelle schon ein paar Mal thematisiert, dass jemand, der lange zu Basel gewohnt hat, Zürich geschafft hat, jetzt in Zürich lebt und weiterhin da schafft, in Zürich interessiert sich gar niemand für den Konflikt. Im Normal, also Konflikt für die Rivalität. Wenn es um Fußball geht, okay, ja, klar. Im Hockey findet sie nicht statt im Moment, bis der Kevin Schläpfer, der EHC Basel, dann auch in die National League führt, was schneller wird passieren als mit meinem EHC heute, so viel ist sicher. Aber ich meine, wenn es darum geht, keine Ahnung, wer hat das grösste Hochhaus, wo man in Basel sehr stolz ist drauf, dass man da mehrere hohe Türme hat. In Zürich hat man das, glaube ich, bis heute gar nicht mitbekommen, dass das dort passiert ist. Ist auch nicht so wichtig. Juckt niemand, was eigentlich ja die gesunde Herangehensweise ist. Also es ist so ein bisschen der Komplex, den Basel zum Teil pflegt. Der kleine Bruder, der mindestens so wichtig sein oder mindestens so viel Gehör bekommen. Von dem her muss das ja Balsam auf die Basler Seele sein, dass es einen Basler gibt, der so viel auslöst in Zürich. Und wenn es nur Unmut ist, ich glaube, gleichzeitig tut man natürlich diesen Degens, also es gibt, wir reden von den Zwillingen David und Philipp Degen, für die drei Leute, die das jetzt noch nicht gemerkt haben. Ehemalige Fußballer, der eine der Präsident vom FC Basel, der andere Spielerberater. Man tut denen manchmal schon ein bisschen Unrecht, oder? Die haben irgendwie so einen Ruf weg.
Einen Ruf
nicht
weg,
ganz, ja. Weiss auch nicht. Also ich weiss, dass sie das selber so wahrnehmen, dass man sie nicht ganz für voll nimmt. Und jetzt kann man sich fragen, ja gut, macht er einen guten Job, zum Beispiel David Degen als Präsident vom FC Basel. Ich glaube, die Frage kann man stellen, wird in Basel auch gerade wieder hitzig diskutiert. Ob man deswegen aber nicht für voll sollte. Nein, ich glaube, die Frage kann man beantworten. Man sollte ihn für voll nehmen, grundsätzlich. Aber es stimmt, oder? Die Familie Degen löst irgendetwas aus bei vielen Leuten.
Ich glaube, es geht mehr um das, als um die Tatsache, dass Basler sind. Ich glaube, das stört in Zürich tatsächlich nicht so viele Leute. Wir Zürcher sind da, sagen jetzt mal, grosszügig.
Also dir, Zürcher, kann ich mich nicht dazu
sagen. Ja gut, ich bin seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren da daheim.
Bleibe und
ich fühle mich auch mittlerweile so als Zürcher ein bisschen, auch wenn es vielleicht nicht so tönt, aber da kann ich ja nichts dafür, oder? Das sollte man nicht gegen mich verwenden, finde ich. Genauso wenig, wie man Degens soll kritisieren, weil es Basler sind. Das ist für mich völlig unsinnig. Ja,
Basel-Bieter abgesehen.
Ja gut, das spielt keine Rolle, wo die Leute herkommen, sondern was mitbringen und was machen und wie es sind. Was dort genau das Problem ist, ja, die Auftritte zum Teil, ja, kann man sagen, so richtig überzeugt als Basel-Präsident hat der eine nicht. Der andere Spielagent, das kann ich nicht beurteilen, wie erfolgreich das der ist, aber ich glaube, schon ziemlich sind einmal im Business und haben ihre Rolle. Dass keine Sympathieträger sind, ja, aber wegen dem können sie ja gleich ins Hockeystadion. Ich muss sagen, ja.
Ah, du würdest sie wieder reinwinken?
Ja, schon. Mir wäre es sympathischer, wenn sie einfach irgendwo auf der Tribüne würden hocken und nicht in einer Luxusloge müssten auftauchen. Das finde ich ein bisschen, das ist dann halt so, ja quasi wenn schon dann sind wir jetzt mit drin bei den Bonzen.
Und gut, vielleicht hocken sie ganz häufig auf der Tribüne im normalen Bereich. Also Kamera finden, aber nur, wenn sie in der Loge sind, weil die Kamera nur mehr bei der Loge schauen, wer so rum ist. Und dann
ja, aber scheinbar triggern selbst Hockey-Fans, oder? Dass nachher die Fragen kommen, ja, kann man das nicht verhindern? Nein, kann man nicht. Eben. Außer sie leisten sich irgendetwas und dürften oder hätten ein Stadionverbot. Ich glaube, für das haben sie zu wenig verbracht.
Also ich glaube auch, eben, also wenn man sich fragt, also ich glaube jetzt David Degen würde sagen, als Präsident vom FC Basel macht er es gar nicht so schlecht. Er würde sagen, die Hand, die ich bekommen habe am Anfang des Spiels, die ist jetzt nicht so gut nach der Ära Burgener. Für das schlage ich mich nicht so schlecht, wenn man nach dem Leistungsausweis fragt. Aber das wäre das Thema für einen eigenen Podcast, glaube ich. Das müssen wir an dieser Stelle auch jetzt nicht aufrollen. Was kann denn der FC Basel vom ZSC lehren eigentlich? Er war ja in Zürich Altstädte in der Swiss Life Arena. Playoffs, Zürich auf Kurs. Noch kein Match verloren jetzt. Was lehrt der Basler Präsident oder was nimmt der mit jetzt dort? Oder?
Wenn er etwas mitnimmt, wenn er genau her schaut, dann müsste er sich aber auch mit der Vergangenheit beschäftigen, dass man Lehren zieht aus dem, was man falsch gemacht hat. Ich glaube, ja, eben, ein Trainer, der etwas drauf hat, ist ganz wichtig. Also ich glaube, dort müsste man einfach schon besser her schauen und sich nicht irgendwie von Namen blenden lassen, um herauszufinden, ob jetzt einer etwas drauf hat. Wie er heisst, ist egal, welcher Dialekt, das redet auch in dem Sinn. Aber ich glaube auch, ja, langfristig denken, finde ich, gehört dazu. Das hat man vielleicht beim FC Basel nicht so das Gefühl, dass man dort mehr darauf spekuliert, dass man recht einen Umsatz kann erzielen mit Spielerverkäufen und so weiter. Ich glaube, da ticken Fußballer und Hockeyspieler schon ganz anders. Da ist man mit dem Hockey mehr drauf, so eine gefestigte Mannschaft herzustellen, die dann auch natürlich die ganze Saison muss in dieser Zusammensetzung spielen, mehr oder weniger. Natürlich kann man noch einen Ausländer dazu holen, aber im Hockey gilt ja eigentlich, die Mannschaft, die du Anfang der Saison hast, solltest du eigentlich die ganze Saison durch auch aufstellen mit kleineren Änderungen. Das ist, glaube ich, im Fußball schon anders. Du hast auch, glaube mehr Möglichkeiten. Das ist ganz ein anderer Transfermarkt.
Ja, das kann ich sagen. Aber du kannst auch mehr Geld verdienen mit Transfers im Fußball natürlich. Im Hockey hast du eine NHL-Entschädigung kommst über und sonst, das sind ja vernachlässigbare Summen.
Es gibt die Möglichkeit, wenn du einen aktuellen Nationalspieler in einem gewissen Alter mit einer gewissen Anzahl Einsätze dort und dort einem Gegner abwirbst, dann kannst du, glaube ich, 1,5 Millionen fordern maximal. Das ist die Lex Forstrum, die er mal eingeführt hat. Oder wie Forster mal von Zürich auf Davos gewechselt ist und man dann irgendwie nicht sicher war, wie man das jetzt abgelten soll, weil es ja eigentlich die Transfersumme, die gibt es nicht mehr. Also das Transfer passiert und dann gibt es eine Entschädigung, einfach nur, weil es einen Transfer gegeben hat. Das passiert nicht, das ist eine Konventionalstrafe. Sonst Transfer-Fees gibt es so in dem Sinn nicht, logischerweise. Aber eben ja, also im Hockey mit Spielerverkäufen machst du kein Geld. Es gibt die Abgeltungen, Nachwuchsentschädigungen, also Ausbildungsentschädigungen, aber dort kann man mehr erzielen, wenn man sich auf die Ausbildung von Nachwuchs konzentriert und den überall platziert nachher. Ich glaube, das ist schon lukrativ.
Das ist jetzt Basel auch. Weiter. Ja. Wir haben dort recht umgebaut im Nachwuchs. Jetzt mal schauen, ob das Früchte trägt.
Ich glaube, dass der Degen kann lernen, vom ZSC ist, dass du eine erste Mannschaft brauchst, um all die anderen Gefäße können, einer Sogwirkung aussetzen. Also wenn du eine erfolgreiche erste Profimannschaft hast, selbstverständlich, das eine gewisse Strahlkraft und fördert auch den Ruf, den du hast. Und den brauchst du, glaube ich, auch. Also wenn du das unseriös betreibst und eben so, man nicht sicher sein kann, ja, wird der Nachwuchs auch mal eingesetzt da, braucht ja die Bühne auch, um sich präsentieren. Es braucht dann schon eine gewisse Konstanz auch. Ich glaube, das sollte er mitnehmen.
Also, der Trick ist einfach gewinnen und das mit Jungen, die du einsetzt. Also, eigentlich völlig logisch. Das ist das, was auch immer sagen, dass sie es machen wollen. Offensiv spielen ist noch attraktiv spielen. Genau, ist noch so etwas, wo man sagt, man würde gerne einen attraktiven Fußball bieten.
Ja.
Gute Idee.
Von das suchen wir einen Trainer, der akribisch schafft.
Genau.
Und darum genau zu uns passt und nicht einander steht.
Genau. Und dann entlaubt man ihn.
Oder Übungsleiter.
Sechs Monate. Genau, dann stellt man den Übungsleiter nach ein paar Monaten wieder raus und dann hat man den Salat.
Etwa so, wie es in Bayern passiert.
Ah, die Überleitung. Ein Traum.
Thomas Tuchel geholt, Und hat der Julian Nagelsmann letzte Saison vom Hof gejagt.
Ja, also man hat nicht Skiferien geschickt, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Skiferien hat man nicht geschickt.
Das sind allerdings noch die Vorstände Kahn und Salihamidžić, die das gemacht haben, die dann bald einmal haben gehen. In der Saison hat man die freigestellt. Und Tuchel hat dann eine neue Saison davon anfangen. Ist aber dort irgendwie schon beschädigt gewesen, hat man das Gefühl gehabt. Oder? Der hat letzte Saison schon nicht vollkommen überzeugt. Man hat sich dann schon gefragt, passen die zusammen, Bayern und Tuchel? Scheinbar nicht. Das wissen wir jetzt. Das Verhältnis wird ja aufgelöst. Aber wie Bayern jetzt in letzter Zeit eingeknickt sind, ist schon beeindruckend, muss man sagen. Obwohl, sie sind ja bis zum letzten Wochenende, glaube ich, im Punkteschnitt immer noch besser unterwegs gewesen als letzte Jahr, als Meister geworden sind. Man hat vergessen, dass Leverkusen, glaube ich, wie viele Verlustpunkte haben die? 6?
Wenig.
Ich glaube, 3 oder 4 Unentschieden. Keine Niederlage. Also 8 Verlustpunkte, glaube ich. Oder irgend so etwas. Sehr wenig. Drum, ja, aber zurück zu den Bayern. Schon schnell eskaliert. Also man hat jetzt das letzte Spiel gehabt, wo als Beispiel muss herheben, wo man in Heidenheim 2-0 führt und dann innerhalb von Minuten frisch 2 Goal kriegt und dann noch eins und am Schluss verliert man 3-2. Wo dann zum Teil schon deutliche Worte gewählt worden sind nachher. Max Eberl, der neue, was ist das, Sportvorstand? Oder?
Dort verliert man schnell die Übersicht, weil es gibt noch den Christoph Freund, der genau. Sportdirektor ist.
Ja.
Und dann gibt es Thomas Tuchel, Übungsleiter.
Übungsleiter, genau. Und Coach. Aha. Noch. Und dann gibt es noch Vorstände, die irgendwo durch diese Funktion sollen reinnehmen, die früher mal Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge übernommen haben und abgedeckt haben. Das muss jetzt alles neu verteilt werden. Und der Verein muss sich auch neu sortieren. Also ich glaube, man hat schon auch gemerkt, Thomas Tuchel hat ja vor Ort nicht mehr das vorgefunden, was er sich versprochen hat. Also eben Kahn, Salihamidžić sind dann schnell mal gegangen mit ihnen. Auch die Versprechungen, die man dem Tuchel vielleicht gemacht hat, der wiederum hat sich dann natürlich so geäussert, dass man seinen Unmut können von seinen Worten ablesen. Also brauchen noch einen Holding Six, obwohl er mit dem Goretzka und dem Kimmich wahrscheinlich Spielertypen hat, die dem ungefähr nachkommen. Also der Unmut ist auf allen Seiten rum gewesen und jetzt ist es ziemlich eskaliert. Es bleibt aber noch Champions League.
Ich meine, der grosse Vorteil für Bayern ist, dass der Tim Kleindienst nicht für Arsenal spielt, wo er 2 Goal eingeschenkt hat am Wochenende gegen Heidenheim. Und ja, letzte Saison schon etwa die mal Thema war da, damals als Zweitliga-Torschützen-Garant. Hast du schnell nachgeschaut, in den letzten 2 Matches 4 Goal, dazu noch einen vorbereitet, also der Kleindienst erscheint. Das ist eigentlich der Patrick Kramen von der Bundesliga. Also ein bisschen unterschätzt, man hat gewusst, okay, irgendetwas kann der, aber was? In der zweiten Bundesliga hat er es unter Beweis gestellt, jetzt hat er 11 Saison-Goal schon geschossen, dazu noch 4 vorbereitet. Heidenheim sowieso auf Kurs. Jetzt gehe ich nicht so weit und sage, gegen Heidenheim kann man mal verlieren. Ist aber schon etwa die einem passiert. Also Stuttgart hat die Woche vorher gegen die auch unentschieden gespielt. Ich glaube auch mit viel Pech. Aber das wird die in Heidenheim nicht jucken. Ich meine, was bei Bayern ein Wahnsinn ist eigentlich. Die haben geführt 2-0 noch in diesem Spiel. Also das ist das, was einem, glaube ich, nochmal so zusätzliche Stufen Sorgenfalten auf die Stirn muss treiben, dass man nicht nicht irgendwie ein Murkspiel gemacht hat und dann hat man es nicht mehr geschafft am Schluss, sondern man war eigentlich auf Kurs gewesen. Also der Harry Kane, mittlerweile über 30 Saison-Goal, hat eigentlich in der ersten Halbzeit den Job gemacht und dann bringt man es nicht her. Also eine Spitzenmannschaft, sagt man dann so schön, die spielt dann das einfach ab. Also man führt 2-0 gegen einen Aufsteiger nach der Pause oder zur Pause. Und dann muss man zwei Sachen sagen. Erstens, 2-0, gefährlichster Vorsprung überhaupt. Die Plattitüde muss man loswerden. Und dann muss man aber auch sagen, okay, Kollegen, das bringen wir jetzt über die Zeit. Also wir spielen das irgendwie ab, dann geht nichts mehr schief. Und dann schafft man es ja wirklich so im Stil von einer... Also das ist dann halt schon vernichtend. Ich glaube, 1 Minute 16 ist es gewesen. Ist zwischen 1-2 Anschlussgoal und dem Ausgleichsgoal gelegen. Also wo dann wirklich man kann sagen, ja, die fallen jetzt da auseinander. Und dann sind erst 51 Minuten gespielt, dann könnte man annehmen, ja, jetzt schüttelt man sich und es geht irgendwie noch gut. Aber nein, in der 79. kommt dann eben unser geschätzter Kollege Kleindienst und haut dann zum Siegesgoal noch rein. Und die Wende ist perfekt. Was das für Bayern gegen Arsenal sagt, nichts. Weil die Champions League ist ein anderes Geschäft. Und es wäre typisch, also die Mannschaft ist ja nicht so schlecht. Also rein personell. Sie ist sicher nicht perfekt zusammengestellt, aber das ist jetzt rein, wenn man die Namen durchgeht auf dem Matchblatt, das kann man bringen. Das ist, also da muss sich dann Thomas Tuchel vielleicht schon auch ein, zwei Fragen lassen, gefallen. Vor allem, seit er ja verkündet hat, dass er, das ist nachdem bekannt worden ist, dass er die Saison noch wird fertig machen und nachher wird müssen gehen, hat er ja dann angekündigt, ja, jetzt müssen wir ja keine Rücksicht mehr nehmen auf Befindlichkeiten irgendwie von den Spielern. Hat dann der Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition geschoben, zum Beispiel zum Teil. Viel besser geworden ist es ja seither nicht, aber wer weiß, vielleicht spart man sich doch alles für die Champions League auf. Ich meine, was Bayern muss Hoffnung geben, der Laurent Koscielny spielt nicht. Ich habe das nachgelesen heute Morgen. Die letzten drei Matches, die Bayern gegen Arsenal hatten, hat man auch in 5-1 gewonnen. Wobei, in den Minuten, wo der Koscielny auf dem Platz war, französischer Nationalspieler für die Jüngeren unter uns damals, hat Arsenal 2-1 gewonnen. Und sobald Koscielny weg war, hat der Lewandowski können machen, was er in die Welle verkürzt gesagt. Und unter anderem mehrere Goal.
Aber wenn er es so gemacht hat, ja.
Genau. Aber der Lewandowski ist nicht mehr da, der Arjen Robben ist nicht mehr da. Es ist schon ein anderes Bayern. Also was sollte, um auf den Punkt zu kommen, in diesem Viertelfinale in der Champions League gegen Arsenal klappen, dass es dann reicht am Schluss für die Bayern, die Saison eben noch zu retten?
Man muss sich irgendetwas konstruieren als Bayern-Fan wahrscheinlich und von der Lage ausgehen, dass man in der Meisterschaft wirklich abgeschlossen hat. Und dann natürlich nicht gesagt hat, jetzt verlieren wir halt auch noch in Heidenheim, sondern dass es mehr oder weniger einfach das Produkt gewesen ist von dieser Einstellung, dass es ja nichts mehr bringt. Leverkusen verwünscht ist nicht mehr 16 Punkte Rückstand. Bla, das wissen wir. Aber in der Champions League ist es ja nicht einfacher zum Gewinnen, aber du kannst dir vielleicht, ja, so blöd, dass das tönt, das kann auch nur Bayern, der 11-mal hintereinander Meister gewesen ist, vielleicht den Effekt aufbeschwören, dass wir wirklich da abklemmen und alles auf die Königsklasse fokussierend. Nur dazu würden Begleittöne nicht passen, die man dann doch hat. Also dann müsste der Tuchel sich anders verhalten. Dann müsste er sich auch anders äußern. Dann wäre es mehr, dass man noch die Hoffnung könnte verbreiten könnte, dass man warten noch. Wir setzen alles auf die Champions League. Das will man ja auch nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler sind wahrscheinlich froh, dass Tuchel dann nicht mehr rum ist. Nur haben sie das ja schon angenommen, dass der nicht mehr nur sein wird, bevor man es verkündet hat. Dass da ein Haufen schief gegangen ist, das sieht man, glaube ich. Darum, ich glaube nicht, dass eine Mannschaft, die offensichtlich in sich so zerrüttet ist und so eine Binnenkrise hat, plötzlich in der Champions League kann Arsenal schlagen, wo auf der anderen Seite einen riesen Lauf hat, wo im Vergleich zu der letzten Saison viel überzeugender auftritt. Vor allem können sie jetzt defensiv noch spielen. Das hat er von mir nicht sehr geschätzt, Herr Arteta, trotz seinem nervösen Gezappel an der Seitenlinie fertig gebracht. Er hat es hergebracht, dass Kai Havertz wahrscheinlich einer der besten Spieler ist in der Premier League im Moment. Robust, raffiniert, zweikampfstark. Es schwärme mich jetzt von Arsenal, das ist
ja
unmöglich.
Ja, zu Recht. Es geht ja gar nicht anders.
Ja,
als neutraler Betrachter muss man das ja gut finden,
also, was die machen. Das Einzige, was mir Hoffnung gibt, und nicht zwar nicht für Bayern, sondern gegen Arsenal, das muss ich ja immer wieder loswerden, sonst wird es mir unwohl. Gegen Porto hat Arsenal auch wahnsinnig Mühe gehabt, ist dann schlussendlich im Penaltyschiessen weitergekommen. Also es ist dann schon noch ein Unterschied scheinbar zwischen der Premier League regelmäßig Spiel gewinnen und eine wirkliche Klasse-Mannschaft schlagen auf internationalem Level. Gegen City hat man es fertig gebracht und das ist das, was für Arsenal spricht. Haben fast keinen Abschluss zustande gebracht und das ist dann schon Kunst. Also defensiv ist man wirklich gut aufgestellt.
Aber Arsenal muss man, das muss man natürlich sagen, die sind jetzt lange nicht mehr in der Champions League gewesen. Also die sind 6-7 Jahre jetzt entweder, ja, was man halt sonst noch so spielen kann oder gar nicht europäisch. Und den Schritt dann wieder machen, jetzt kann man sagen, ja, vielleicht war Porto einfach ein Ausrutscher gewesen. Das ist auch eine vernünftige Mannschaft
gut,
in dieser Saison, oder?
Ja.
Von der Stilnote her vielleicht Bayern in dem Sinne auch einfacher, weil das sicher ein Name ist. Also da kommt, wird jetzt niemand kommen und sagen, die nehmen wir auf die leichte Schulter, glaube ich nicht. Man darf gespannt sein.
Etwas Gutes, wir haben heute Morgen, wie du schon gesagt hast, wir nehmen einen Montag auf, das ist einmal eine Zeit vom Blickkick. Schnell der Markus Babbel verwünscht bei uns, wo lässig in einer Sofa-Lounge rumgefläzt ist. Dann habe ich gefragt zu Arsenal und gesagt, was man nicht vergessen darf, dort ist, dass der Arteta ein paar Jahre Zeit hatte, um sich etwas aufzubauen. Also den hat man zwar auch kritisiert am Anfang, aber man hat nicht geschasst, was nicht so gelaufen ist. Und jetzt kann man die Früchte quasi ernten, dass sich das kontinuierlich können festsetzen und man die Gewohnheiten eben auch über ein paar Jahre können einstudieren. Und da profitiert man jetzt davon.
Es ist ein Traum. Jetzt haben wir ihn dazu gebracht, etwas Gutes für Arsenal.
Das werde ich bereuen. Im Bereuen jetzt schon.
Golf. In Augusta wird das Masters gespielt. Das ist normalerweise für Freunde von, oder für Leute, die Probleme haben zum Einschlafen, vor allem eine gute Nachricht. Es passiert ja dann wirklich über Stunden wenig. Es ist eine sehr dreite Atmosphäre. Idealerweise kann man das, wenn man es im Fernsehen schaut, mit dem amerikanischen Kommentator schauen oder mit dem britischen, der dann aus dem wirklich auch noch so eine, seine Stimme dann wirklich dafür sorgt, dass es auch da ruhig bleibt. Und dann spielen sie noch Vogelgezwitscher ein. Das ist, glaube ich, gar nicht immer recht.
Ich weiß nicht, ob sie das immer noch dürfen. Das haben sie sicher gemacht.
Zum Teil.
Das Wasser haben sie gefärbt und den Rasen angespreit.
Zum Teil ein bisschen.
Heile Welt.
Disneyland. Aber es ist ja für alle Golffreunde tatsächlich auch ein bisschen Disneyland. Jetzt gibt es aber da noch hinten dran ganz Herz-Business-Thema, wo wir kurz anschneiden können. Die Saudis, die sind vor ein paar, es ist doch zwei Jahre her, glaube ich, wo die Live Gold Tour mit Saudi Milliarden gestartet worden ist. Man hat Stars abgezügelt. Und jetzt gibt es aber lustigerweise die PGA immer noch. Und man hat ein bisschen das Gefühl, stärker denn je.
Im Moment schon, ja. Man hat sich können heimische Investoren beschaffen. Das heisst, die Gruppe, die auch Liverpool, Fenway Group, die sind dort dabei. Also die Finanzkraft ist schon, man ist nicht mehr auf die Saudis angewiesen. Die haben sich ein bisschen verkalkuliert, weil wenn man schaut, wie die Saudis ihr Sportswashing betreiben, sie übernehmen meistens nicht irgendwelche Gebilde, wo sie nachher als Feindbild dastehen, sondern sie kaufen sich ein, wie zum Beispiel Formel 1, Newcastle in der Premier League. Das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, damit sie nicht eben als Feindbild da sind. Das ist ihnen nicht gelungen im Golf. Also sie hätten eigentlich bei der PGA Tour einsteigen, das hat man aber nicht wollen dort. Das war der Fehler von Jay Monahan, vom Commissioner von der PGA. Wenn der ein bisschen weiter denkt hätte dort, hätte er die wahrscheinlich ins Boot geholt. Und dann wäre das Problem nicht entstanden, was man jetzt hat, nämlich, dass man die besten Spieler nicht mehr kann gegen die besten Spieler antreten lassen. Und Golf ist zu wenig gross für das. Das kann auf Tour nicht funktionieren. Jetzt hat man die besonderen Umstände, dass man gerade bei den Masters zum Beispiel, wo das Major-Turnier ist, wo man nicht nur auf die Weltrangliste-Punkte schaut, sondern natürlich hast du da Spieler, die das Masters auch schon gewonnen haben, zum Beispiel John Rahm oder andere Major gewonnen haben, Brooks Koepka, die können dort spielen. Und auf das warten die Fans eigentlich. Fans, ich glaube, denen ist das ziemlich egal, ob jetzt die PGA-Tour mit diesen Live-Leuten streitet oder nicht. Die wollen einfach das beste Produkt sehen. Wenn das nicht mehr gewährleistet, hast du ein Problem auf der Tour. Nur, eben, die Saudis haben sich total verschätzt mit ihrem Geschäftsmodell. Also nur drei Runden spielen, kein Cut. Golf Bad Lauder heisst es dann. Also du hast da Brimborium rundherum. Das ist fast wie ein Gartenfest, wo dort noch Musik ist und Bühnen und das nicht noch irgendwo geboxt wird.
Also eben nicht,
nebendran
ist nicht ganz ruhig.
Und nein, nicht ganz ruhig.
Wie sich der traditionelle Golffreund vorstellt.
Ist jetzt die Frage, was besser ist, oder? Also PGA Tour hat auch gemerkt, zum Beispiel mit den Fernsehübertragungen, wo pro Minute, glaube ich, ein Schlag gesehen ist. Und nachher zeigen sie wieder irgendein Bächli mit der Rangliste.
Ja,
und
schön.
Ist natürlich auch nicht mehr modern, ja. Aber es sind Traditionalisten, das darf man nicht vergessen. In dem vor allem amerikanischen Profi-Golf ist schon Traditionalismus, etwas, wo man nicht so schnell davon abkehren wird, glaube ich. Aber wenn man auf die Fan los, dann wäre der Fall klar. Möglichst schnell Zusammenschluss, die Besten gegen die Besten spielen lassen Und gut ist, aber mindestens jetzt mal beim Masters, wo ja immer am gleichen Ort, nämlich in Augusta stattfindet, da sind, glaube ich, alle sich einig, dass das etwas vom Grössten ist, auch wenn man eben die Begleitumstände mit dem perfekten Rasen, dieser heilen Welt und den schön gepflegten Tümpel, die es hat, ein bisschen lächerlich findet aus unserer Sicht. Also man hat, das Gegenteil von dem sind die Plätze in England oder Schottland, die einfach quasi naturbelassen sind. Wenn sie mal austrocknen, trocknen sie aus, dann tut man das Grün ein bisschen wässern und den Rest überlässt man der Natur. Und in Augusta ist alles anders. Oder? Dann hat man immer das Gefühl, dass die Azaleen, die dort blühten, dass man die am Liege verrührt und genau dann sollen die blühen, wenn dort gespielt wird. Ja, es sind Amerikaner, das darf man nicht vergessen. Was aber ist die Bedeutung von dem Turnier, ist dementsprechend gross, weil es halt in Amerika sehr ein grosses Thema ist, der Home of Golf. Also die Amerikaner haben wirklich das Gefühl, dass es das allerwichtigste Turnier, das es gibt, kommt dem wahrscheinlich nach. Es ist wirklich sehr wichtig. Rory McIlroy zum Beispiel, dem fehlt genau noch das Turnier. Dann hat er den Grand Slam, das heisst, jedes Major einmal gewonnen. Das Masters fehlt ihm noch. Der Tiger Woods wird wieder spielen. Der hat sich ja irgendwie vorgenommen, einmal pro Monat noch aufzutreten. Das schafft er bis jetzt noch nicht. Der ist immer noch ziemlich angeschlagen. Aber wenn der kommt, dann ist der ganze Fokus auf den Tiger Woods. Obwohl er eben seit längerem nicht mehr spielt. Die Weltrangliste, glaube ich, irgendwie 950. ist im Moment. Aber mit seiner Vergangenheit kann er natürlich überall spielen. Also der muss sich nicht qualifizieren für so etwas. Ja.
Ist denn der McIlroy aber eigentlich ein bisschen der Erzrival von den Saudis gewesen, oder? Oder hat sich mindestens positioniert als einer von denen, der sich ziemlich lautstark geäussert
hat? Bevor er in den letzten zwei Monaten so ein bisschen eine Kehrtwende vollzogen hat, auch wo der John Rahm sich kaufen hat von den Saudis für geschätzte $500 Millionen, hat der McIlroy plötzlich gesagt, verkauft. Ja gut, es wäre natürlich schon schön, wenn man dann den Rahm gleich hätte, wenn wir Ryder Cup spielen, also USA-Europa. Dort merkt man es dann natürlich auch. Ich glaube, dort sind die Amerikaner auch weniger, das interessiert die ja nicht so. Sie nehmen dann einfach die besten Spieler mit, auch zu Recht, weil ja der Ryder Cup, denn das muss man auch sagen, ist ja nicht eine Veranstaltung Leaf Golf gegen PGA Tour, sondern da geht es darum, Amerika gegen Europa zu retten, wo die Spieler sich dann während der Saison beschäftigen. Kann den Leuten ja eigentlich gleich sein. Aber eben, das geht alles in den Konflikt rein, den man da
also
hat, seit die Saudis dort auftreten sind.
Wer gewinnt?
Wer gewinnt?
Ja, ja. Okay. Ja, also Sportpodcast, nicht da... Nicht nur Politik.
Also,
aber schon auch.
Der Frontrunner für PGA-Golfer ist der Scottie Scheffler, eigentlich auch der beste Golfer im Moment. Wobei man eben die Leistungen der Leaf-Golfer gar nicht so richtig messen kann, weil sie halt nur 3 Runden spielen, keinen Cut haben und jeder etwas gewinnt, bis zum Letzten, der spielt.
Ja, wird schwierig. Aber
der Brooks Koepka, der eben auch Leaf-Golfer ist mittlerweile, der schon 5 Majors gewonnen hat und eigentlich während der Major immer am stärksten ist, der ist wahrscheinlich auch recht, liegt man wahrscheinlich nicht falsch, wenn man den favorisiert. Oder Akshay Bhatia, zuletzt gerade das PGA-Turnier gewonnen, im zweiten Jahr, glaube ich, seit er auf der Tour ist. Ein spindeldürrer Typ. Also wenn man den sieht, würde man es nicht für möglich halten, dass der Abschläge hat, glaube ich, gestern im Texas. Texas war ein Turnier gewesen, Abschläge von 340 Metern und so der Gespäss.
Schon wieder der Beweis dafür, dass es eben doch um Technik geht.
Ja. Weiß es nicht, es geht. Genau, Technik. Aber das ist auch möglich, dass man eine Aussenseite gewinnt. Wäre lustig.
Das wäre lustig. Was würde passieren, wenn ein Leaf-Golfer gewinnt? Hat das ja, irgendeiner Form eine Konsequenz?
Ja, dann würde man den Greg Norman, der Lautsprecher ist von der Leaf-Serie, ewig frustriert, nie in Augusta können gewinnen. Den würde man warnen, der würde sich schon melden und dass jetzt da sein Produkt quasi die Oberhand gewonnen hat. Das wartet man eigentlich dort nur, was auch vollkommen lächerlich ist. Also mit dem Twist, man sieht dann schon von Seite von Leaf hat man kein Interesse daran, den Konflikt zu begraben, sondern im Gegenteil, man versucht da immer weitere Wunden aufzureissen. Und der Greg Norman würde sich schon melden, der würde sagen, ja, wir sind überlegen und jetzt sieht man einmal, was man mit unseren Milliarden kann anrichten.
Mal schauen. Für den Fall erstaunlich. Sonst ist ja der Eindruck, dass die Saudis eigentlich, du hast es am Anfang gesagt, sich relativ Kraft des, des tieferen Geldbüttels relativ schnell dann die, die nötigen Beteiligungen sichern. Und dann ist einfach noch die Diskussion, ist das in Ordnung oder nicht? Und nicht Diskussion über das Produkt. Das scheint da anders zu sein. Darum ja, behalten wir das doch im Auge. Also du, ich frage dann einfach wieder, wie es war. Und schau dann ein, falls sie zwischendurch mal ein Bächchen zeigen. Das wäre dann mein Moment. Gehen wir zum Endspurt.
Machen wir.
Endspurt.
Im Endspurt geht es noch einmal kurz um Hockey. Lausanne-Fribourg, die andere Halbfinalserie. Dort ist es ziemlich zu und her gegangen. Ruppig, aber neben mir.
Ja, es hat Auseinandersetzungen gegeben. Es ist im ersten Schritt, glaube ich, mal gar vollgespreit worden, was ja eigentlich noch harmlos war. Und dann ist man aber aufeinander los. Und ja, in Fribourg und Lausanne hat man dann sich kurzfristig dazu entschieden, ID-Kontrollen einzuführen und auch durchzuziehen. Was dann den Fans wieder nicht passen. Man hat gesagt, die Leute brauchen wir nicht im Stadion. Und die ins Stadion kommen, die sollen sich identifizieren. Und wenn sie nichts Schlimmes im Sinn haben, dann müssen sie auch keine Angst haben vor irgendwelchen Repressalien. Ich bin da vollkommen dafür, Sportarten übergreifend so etwas einzuführen. Weil, ja, ich finde es okay, wenn sich die Fans zwar und gewisse Rechte haben, aber man muss dann schon wissen, wer das Zeug organisiert und zahlt. Und da sind die Fans ein kleiner Teil davon. Und nicht die grössten Geldgeber. Also hat man da schon recht. Eine gewisse Ordnung muss sein. Ich glaube, man will, oder niemand will, dass es im Sport laufend Ausschreitungen gibt und Gewalt und Vandalenakt und so weiter. Da kann man etwas dagegen tun. Premier League nochmal schnell. Das hat auch wieder mit Arsenal zu tun, weil Liverpool nicht in der Lage war, bei Manchester United zu gewinnen, ist Arsenal jetzt vorn, wenn auch nur dank dem Torverhältnis. Aber so wie die spielen, frage ich mich schon. Und da merkt man, wo ich herkomme. Kann man die noch bremsen? Machen wir Hoffnung.
Ja gut, die Geschichte von Arsenal lässt vermuten, dass man die noch bremsen kann, weil sie in den letzten Jahren immer, wenn es gut ausgesehen hat, dann doch noch einen Weg gefunden haben, zum falsch abzubiegen. Ist ja doch ein Weile her, die ganz glorreichen Wengerjahre. Wenn man sie jetzt aber sieht spielen, ich glaube, wir haben vor 2-3 Monaten den Meister tippt und ich habe Arsenal tippt in der Premier League. Ich fände es nicht unlogisch, wenn sie es würden packen. Also, wie gesagt, Vorsitzender vom Martin Ødegaard Fanclub Stadt Zürich sitzt vor dir. Grossartiger Fußball, man muss es einfach sagen. Und die Mannschaft, also mein Sagen haben sie. Wichtig ist, dass Manchester City es nicht wird, das ist klar. Jürgen Klopp würde es gönnen zum Abschied. Logischerweise noch einen Titel zu holen. Arsenal, kein Problem damit. Ob jetzt der Herr Arteta turnt an der Seitenlinie oder nicht, das ist maximal B-Note. Nicht so wichtig. Apropos Spanier, die Erfolg haben. Carlos Sainz ist in Japan beim GP in Suzuka in der Formel 1 schon wieder vor seinem monegassischen Teamkollegen bei Ferrari, vor dem Charles Leclerc, gelandet. Was läuft dort?
Ja, Ferrari hat einfach den falschen Fahrer ziehen lassen oder lässt nicht ziehen. Es ist schon die Entscheidung schon gefallen, dass der Lewis Hamilton zu Ferrari geht und weichen muss nicht der Charles Leclerc, der in der Rennen nicht standpunkt, sondern der Carlos Sainz Junior, der eigentlich der bessere GP-Fahrer ist, der bessere Racer, sagt man so. Der Leclerc zwar wahrscheinlich auf eine Runde in der Quali schneller, aber was nützt dir das nachher, wenn du es nicht durchziehst? Hast du Leclerc schon so viele Rennen vorgeschmissen. Einmal in Frankreich, einmal in Baku, einmal in Imola, das sind die extremsten Beispiele. Und einfach kein Racer in dem Sinn. Also man versetzt da auf das falsche Pferd, habe ich das Gefühl.
Und das bei Ferrari, was Rössli im Wappen hat tatsächlich.
Ja, vielleicht lässt man sich blenden durch die Herkunft, der ist von Monaco, ob das irgendetwas zu bedeuten hat.
Der hat so einfach Geld,
so ein verwöhntes Söhnli, wo sich einen Ferrari-Sitz gekauft hat, so kommt das von mir. Mir ein bisschen über und gut.
Welcher Formel 1 Fahrer, Achtung jetzt kommt die Populistenkeule nach hinten. So viele Formel 1 Fahrer, die nicht verwöhnte Söhnli sind, gibt es ja dann nicht. Oder? Also du musst schon einen ziemlichen Geldbeutel haben, zum so viel können investieren, dass am Schluss in einem Formel 1 Cockpit landest. Da gibt es also Ausnahmen, Lewis Hamilton, der sich aus relativ bescheidenen Verhältnissen meine aufgeschafft.
Schuhmacherbrüder sind jetzt auch nicht
sind aber auch nicht dabei.
Goldigen Löffel im Maul
aufgewachsen. Nein, aber dann hast du jetzt also Nepotismus in der Reinkultur mit dem Mick gehabt, der nur in der Formel 1 auftaucht ist, zu dem Zeitpunkt wegen seinem Nachnamen.
Also menschelt überall, so an der Formel 1.
Ach, herrlich.
Also Drescherei.
Wenn wir noch tippen.
Ich würde sagen,
also komm.
Dort müssen wir uns auf den Test rauslangen mit der Phrase Drescherei, nicht viel erlangen. Ja, allerdings können wir harmlose Tipps abgeben. Es geht um das Spiel IB Luzern nächsten Sonntag, 16:30. Von Luzern geht es dort wahrscheinlich um einiges, sprich Championship Round in dem schottischen System, gleichbedeutend mit der Vanille-Seite. Da brauchen wir, was brauchen wir dort?
Ja, ein Tipp von dir. Oder ja, auch von mir. Also,
da ich ja sehr, mein Herz schlägt sehr für Winterthur, wird mein Tipp klar sein. 3-0 für IB.
Aha. Weil du den neuen, den kommenden IB-Trainer, du willst dem einen guten Start bescheren, wenn IB.
Ich glaube sehr, dass nur schon die Idee, wenn man in Bern weiss, Patrick Rahmen kommt,
Das wird hier beflügelt. Möglich ist es. IB ist einfach nicht stabil im Moment, was erstaunlich ist. Die wären ja eigentlich gut. Jetzt haben sie am Wochenende gegen St. Gallen gerade noch so den Kopf aus der Schlinge gezogen, 2-2. Gleichzeitig spielen sie daheim, das müsste eigentlich helfen. Ich glaube, es gibt es.
Siehst du es ja, bei mir? 3-0.
Nein, 1-1. Ich glaube, es gibt ein 1-1. IB zeigt wieder seine wackelige Seite. Und das wäre ja für uns alle gut, weil das würde bedeuten, vorausgesetzt, Servet und Lugano machen den Job. Lugano, der gegen GIC darf spielen, muss man sagen. Am Samstagabend auswärts. Und Servet gegen Basel, also gegen zwei Clubs, die nicht unbedingt gerade vom Glück geküsst sind im Moment. Die müsste dann eigentlich wieder ein bisschen ankommen und dann wird unser Meisterrennen vielleicht ja gleich noch irgendwie spannend. Wäre ja toll.
Ja, gut, von dem kann man. Wenn ich es einmal ausgehen.
Herr Kessler ist nicht aber beeindruckt, aber
ja, nein,
von dem lohne ich mich.
Ich muss da ganz egoistisch auf mich schauen und schon einen Punktverlust von Luzern und zwar einen vollen, nicht nur zwei Punkte, sondern kein Punkt für Luzern. Alles verlieren.
Aber Winterthur gönnt ja jetzt nur noch. Und jetzt müssen sie gegen das Logo spielen, das Tadlosen.
Ja, aber das wiederum ist dann eben für Winterthur kein Vorteil, weil man ja immer noch ein Aussenseiter ist und Aussenseiter beziehen ihre Kräfte zum Teil auch eben aus dieser Aussenseiterrolle. Man müsste dann meistens nicht gewinnen. Und wenn du gegen das Logo spielst, musst du selbst als Winterthur gewinnen, zumal auf Platz 5. Und das könnte dann in die Höhe gehen. Was dann wieder die Hoffnung schürt, dass vielleicht geht es ja noch auf der letzten. Nein, das sollte jetzt mit dem nicht.
Hören Sie jetzt auf. Wir hören jetzt auch auf. Danke fürs Zuhören.
Sehr gern. Ade.
Bis nächste Woche.
Pro und Kanzler.